ARD.
In 35 Jahren Brandenburg gab es immer ein Ringen um den richtigen Weg. Es gab aber noch nie eine Zeit, wo eine Partei der Feind aller anderen Parteien war und diese anderen Parteien zum Feind erklärt hat.
"35 Jahre Brandenburger Landtag. Und wer hätte damals 1990 gedacht, dass ein Brandenburger Ministerpräsident einmal solche Worte aussprechen würde? Hat Dietmar Woidke aber diese Woche beim Festakt zum 35. Geburtstag des Brandenburger Landtags und meinte damit die AfD. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB, in dem wir durchaus sorgenvoll auf den Zustand der Brandenburger Politik schauen. Außerdem fragen wir uns, ob der Alexanderplatz in Berlin tatsächlich ins bisherige Galeria-Kaufhaus dort einziehen kann und vor allem, wer davon mehr profitiert, das Land oder der Besitzer des Gebäudes. Und wir tun unser Bestes zu erklären, warum vielleicht bald ein chinesischer Staubsaugerhersteller in Brandenburg ein Elektro-Super-Luxus-Auto baut und klären vor allem auf, wie es zu dieser echt irrwitzigen Geschichte überhaupt gekommen ist. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Eine der politischen Dauerbaustellen in Berlin ist, seit Jahren allerdings schon, die Zentral- und Landesbibliothek. Das Stammhaus am Blücherplatz in der Amerika-Gedenkbibliothek ist marode, muss saniert werden und schon seit gefühlt einer Ewigkeit wird in der Politik über Neubaupläne oder zumindest Umzugspläne gestritten. Zuletzt wollte ja Ex-Kultursenator Joe Cialo die ZLB in das Gebäude der ehemaligen Galerie Lafayette in der Friedrichstraße bringen, was krachend gescheitert ist und wohl auch einer der Gründe ist, warum Cialo eben jetzt Ex-Senator ist. Schon eine ganze Weile gibt es aber einen neuen Plan, das Galeria-Kaufhaus am Alexanderplatz könnte die neue Heimat der ZLB werden, aber dieser Deal ist fast noch komplexer als das, was bisher besprochen wurde. Mein Kollege Boris Hermel kann uns da auf den neuesten Stand bringen. Grüß dich, Boris.
Hallo.
Hand aufs Herz, wann warst du das letzte Mal in der Galeria am Alex?
Ist gar nicht lange her. Letzte oder vorletzte Woche, ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Das liegt aber daran, dass ich ganz in der Nähe wohne und da relativ oft hingehe. Aber um die Frage so ein bisschen zu beantworten, ich vermute ja, du hast es zugespitzt, weil du auf die Kaufhauskrise raus willst. Ich glaube, das ist eins der Galeria, Karstadt, Kaufhaus, Kaufhof, Kaufhäuser, die noch ganz gut funktionieren in der Stadt. Es ist ja auch das einzige im Osten. Der Alexanderplatz ist ein Platz, wo auch Touristen unterwegs sind. Das ist noch ganz gut gefüllt. In anderen Standorten sieht es ganz anders aus.
Und das ist genau auch das Problem von Galeria an diesem Standort eben, dass der Standort dann eben doch nicht so gut läuft, dass der aktuelle Vermieter dieses Gebäudes, Commerzreal oder die Commerzreal, dieses Kaufhaus dann auch wirklich drin haben will, oder? Also wollen sie die Galeria da loswerden?
Also wenn man sie fragen würde und sie könnten, ohne auf den städtebaulichen Vertrag zu gucken, den das Land als Faustpfand in der Hand hat, der da einen Kaufhausstandort vorsieht, agieren, dann würden sie es wahrscheinlich schon ganz gerne loswerden. Das Problem ist aber gar nicht so sehr, dass Galeria ein Problem hat. Das Problem ist, dass Commerzreal als Eigentümer ein Problem hat. Die haben das Ganze ja rausgekauft aus der Insolvenzmasse von Signa. Und vorher, wir kennen das System von René Benko, der hat die Buchwerte seiner Immobilien in die Höhe getrieben, um immer wieder neues Geld leihen zu können für neue Projekte. Dementsprechend hoch bewertet ist dieser Standort von Galeria Karstadt Kaufhof am Alexanderplatz. Und dementsprechend hoch sind die Renditeerwartungen. Und Commerzreal ist ein Immobilienfonds, die Immobilienfondstochter der Commerzbank. Das heißt, die sind ihren Anlegerinnen und Anlegern verpflichtet. Das heißt, die müssen da was rausholen. Und das, was Galeria abwirft, auch wenn es einigermaßen gut läuft an dem Standort, das reicht denen nicht. Das ist das Problem.
Das heißt, die wollen eigentlich gerne eine höhere Miete da.
Genau, die wollen einfach eine höhere Rendite rausholen aus diesem Gebäude. Und da kommt eben dann für sie ganz gelegen dieser Plan. Und deswegen lobbyieren sie auch sehr heftig, um den umsetzen zu können, in den Verhandlungen mit dem Senat die ZLB, die Zentral- und Landesbibliothek, damit reinzuholen in einer Mischnutzungsform, eine sehr viel kleinere Galeria. Man hört so von 14.000 bis 17.000 Quadratmetern, damit haben die fast 35.000 und der Rest soll dann eben ZLB sein.
Und die Rechnung ist dann irgendwie, weil das Land Berlin ja seine Rechnungen dann auch immer ordentlich bezahlt, hätte man dann langfristig einen Mieter, der da...
Man hätte einen Ankermieter, von dem man weiß, dass am Ende das Land dahinter steht, der auf jeden Fall zahlen kann, ja.
Ja, du hast es schon angesprochen, medial war ja in der letzten Zeit relativ viel von diesem Umzugsplan zu hören. Die ZLB wurde teilweise zuletzt von der Berliner Zeitung da schon als fester Mieter reingeschrieben. Was steckt denn jetzt eigentlich wirklich dahinter, hinter diesen Schlagzeilen?
Also so weit sind wir noch nicht. Das hat auch alle verhandelnden Personen auf beiden Seiten, von der Commerzreal und auf der Senatsseite, sehr geärgert, diese Berichterstattung der Berliner Zeitung, weil so weit ist man einfach noch nicht. Da geht es am Ende auch ums Geld, weil die Vorstellungen, die Commerzreal da hat, die gehen schon in eine ähnliche Richtung, wie das vorher im Lafayette auch der Fall war, da mit dem Eigentümer Tishman Speyer. Die wollen schon so einen Preis haben von 590, 600 Millionen Euro, hört man. Und das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Wir haben ja, du hast den Standort Amerika-Gedenkbibliothek angesprochen, einen zweiten gibt es ja auch noch in der Breitenstraße. Beide sind marode, beide Bestandsstandorte der ZLB, die sind beides öffentliche Gebäude, die müssen auch saniert werden und da geht man von einer ähnlich hohen Summe aus. Das heißt, wir reden am Ende nicht über 600 Millionen, sondern möglicherweise über 1 Milliarde oder mehr.
Stimmt das denn so, der Eindruck, dass der sich zumindest bei mir eingestellt hat, dass über die Medien und über diese Schlagzeilen, die dann teilweise produziert wurden, mit ZLB-Einzug schon quasi in trockenen Tüchern, ist alles schon beschlossen, steht kurz bevor, dass da auch im Hintergrund über die Medien Druck gemacht wurde, vor allem eben von der Commerz-Real, die auch ein bisschen Druck auf den Senat machen wollten?
Würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Also da wird schon durchaus PR gemacht, da wird Lobbyarbeit gemacht, sehr intensiv. Die Commerz-Real, ist mein Eindruck, möchte dieses Ziel unbedingt erreichen, die ZLB da reinzubekommen. Das hat, glaube ich, auch einen anderen Hintergrund. Der Alexanderplatz ist jetzt kein super Standort für eine Firma, die da jetzt ein riesen Hochhaus baut. Die bauen ja hinterm Galeria Kaufhof bauen die ein Hochhaus, was am Ende 146 Meter hoch werden soll, mit 38.000 Quadratmetern Bürofläche. Die muss ja auch gefüllt werden. Hm. Und so attraktiv ist der Alex jetzt auch nicht, dass man da automatisch superpotente Mieter reinkriegt. Wenn man aber so eine Mischnutzung hätte mit so einem namhaften Ankermieter, der ja auch dazu führen könnte, dass da 5.000 bis 6.000 Menschen am Tag, ganz andere Klientel von Menschen, die sonst auf dem Alex sind, diese Bibliothek bevölkern, dann hat man möglicherweise sehr viel bessere Karten, diese Flächen in dem Hochhaus zu vermarkten. Insofern wollen die, glaube ich, schon unbedingt, dass das klappt. Das Problem ist eben nur das Geld und wir kennen die Haushaltslage des Landes Berlin und der Senat muss gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, zu einem Deal zu kommen, der das Land nicht überfordert. Das Land kann auch nicht Mondpreise bezahlen, davor warnt auch die Opposition in aller Form.
Kommen wir noch kurz auf dieses Hochhaus, was da im Schatten des Galeria-Kaufhauses ja entsteht. Das sollte mal weniger hoch werden, oder? Inzwischen gibt es die Theorie, das Gerücht, dass dadurch, dass es jetzt höher gebaut werden könnte, ist da im Hintergrund ein Deal gemacht worden zwischen der Senatsverwaltung für Bauen, dem Bausenator Christian Gäbler und der Commerz-Real. Also nach dem Motto, ihr dürft euer Hochhaus dann doch höher bauen als bisher geplant, dafür kommt ihr uns in Sachen Bibliothek und Galeria-Kaufhaus entgegen.
Das mutmaßen Teile der Opposition. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Ich glaube, die Erklärung ist sehr viel einfacher. Die ursprüngliche Höhe von 130 Metern, die ist mal festgelegt worden von der früheren linken Bausenatorin Katrin Lompscher. Die wollte die ganzen Hochhäuser, die am Alex geplant waren, nicht 150 Meter hoch werden lassen, wie es ursprünglich mal geplant war. Christian Gäbler hat das von Anfang an und auch seinen Vorgänger anders gesehen. Der fand die 150 Meter eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist jetzt kein Entgegenkommen im Zusammenhang mit dem ZLB-Deal oder irgend sowas in der Richtung. Und auch nicht damit, dass man jetzt Galeria da jetzt erstmal rettet bis August nächsten Jahres, was ja passiert ist. Sondern es ist schlicht und einfach eine Überzeugung, dass es schöner ist, höhere Häuser zu haben. Das hat, glaube ich, mit diesem anderen Deal nichts zu tun.
Du hast es schon angesprochen, die Galeria-Mitarbeitenden können sich zumindest darüber freuen, dass sie jetzt erstmal eine Perspektive haben für ein Jahr, nämlich Galeria bleibt da auf jeden Fall bis August 2026 in dem Maß, in dem sie jetzt drin sind, nämlich als der einzige Mieter.
Das ist ja nicht mal mehr ein ganzes Jahr. Das ist ja nur bis August, Ende August 2026. Also es ist eigentlich eine Atempause. Und für die erstmal keine Perspektive in die Zukunft. Spannend wird es, es ist vor allem eine Atempause für die Verhandlungen, die ja seit Anfang September sehr intensiv in großen Runden laufen, ob man die ZLB und diese Mischnutzung dahin kriegt, ob man da zu einem finanziellen Deal kommt zwischen Land Berlin und der Commerz-Real. Wenn man zu einem Deal käme, dann müsste dann natürlich auch drin sein, wir legen eine genaue Quadratmeterzahl für die Galeria fest, das Kaufhaus bleibt, wenn auch kleiner und dann nicht nur bis Ende August 26, sondern sehr viel länger. Darauf wird das Land bestehen, wenn es zu einem solchen Deal kommt. Und die Commerz-Real kann auch nicht wirklich damit drohen zu sagen, nach Ende August 26 ist Schluss mit Kaufhaus, weil es gibt diesen städtebaulichen Vertrag, den hatte ich ja schon mal angesprochen, den hat der Senat wirklich als Pfand in der Hand. Da steht drin, da muss ein Kaufhausstandort bleiben. Insofern hängen die weiter in der Luft, wissen nicht genau, wie es weitergeht nach August 26, aber weitergehen wird es in irgendeiner Form schon.
Du hast das Geld schon angesprochen, also rund 600 Millionen würde das wahrscheinlich kosten, wenn man die ZLB da reinziehen würde. Man muss ja das Haus dann auch entsprechend umbauen, hat dann aber noch die beiden maroden Standorte, wo die ZLB im Augenblick drin ist, mit an der Backe, die müssen ja auch saniert werden. Und schon die Galeria-Geschichte mit dem Umzug der ZLB in die Galeria Lafayette hätte in die Galerie Lafayette, muss ich sagen. Vorsicht mit den Namen. Das hätte ja schon, glaube ich, 800 Millionen oder sowas gekostet. Nee,
da waren auch 600 im Gespräch. Das war eine ähnliche 600. Größenordnung. Aber diese beiden Bestandsgebäude sind echt ein Problem, weil die sind auch Teil dieser ganzen Verhandlungen jetzt. Die AGB ist ein Geschenk der Amerikaner an West-Berlin gewesen damals. Die haben das ja extra da gebaut. Das heißt, das kann man auch nicht einfach privatisieren. Also man kann nicht sagen, wir versuchen den Preis zu drücken, indem wir die AGB verkaufen, die ohnehin marode ist und saniert werden muss. Also da muss eine öffentliche Nutzung drin bleiben. Hm. Genauso schwierig ist es mit der breiten Straße. Die ist auch so marode. Wir kennen die Schlagzeilen, Regeneinbruch, die Bücher mussten geföhnt werden und so weiter im vorletzten Sommer. Das kann immer wieder passieren. Also da muss ganz viel gemacht werden. Das ist natürlich von der Lage her ein Filetgrundstück, aber in einem Zustand, wo man es auch nicht teuer verkaufen kann. Auch das ist schwierig mit in die Verhandlungen reinzunehmen, wobei das offenbar versucht wird, aber ob das den Preis so groß drücken wird, ist die Frage. Also es muss eine Lösung geben für, wir ziehen an den Alex rein für eine Summe, die man auch sicherlich über viele Jahre strecken kann. Gleichzeitig aber, wir müssen auch das Geld aufbringen, um diese beiden Standorte zu sanieren und eine Verwendung für die zu finden, die sinnvoll ist. Bei der AGB eben eine öffentliche Nutzung. Bei der Breitenstraße kann man über eine Privatisierung nachdenken, bei der AGB mit Sicherheit nicht.
Deswegen wollte ich auf diesen Preis raus. Insofern spannend, dass du sagst, auch bei der Galerie Lafayette waren es 600 Millionen, die ungefähr veranschlagt wurden. Etwa den gleichen Preis hat man jetzt für den Umzug der ZLB in das Galeria-Kaufhaus, plus aber jetzt noch diese beiden anderen Immobilien. Gibt es irgendjemanden, der einen Plan hat, wie man das finanzieren kann? Es gibt ja inzwischen auch mit Blick auf den Haushalt Pläne, wie man bestimmte Kosten, die bisher beim Land gehangen haben, dass man die irgendwie auslagert, zum Beispiel beim Hochschulneubau, dass man da eine Gesellschaft gründet, die das alles finanziert. Beim Wohnungsbau kennen wir das schon, dass man zum Beispiel auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen stärker belastet finanziell und die stemmen dann den Neubau. Bei den Schulen wissen wir das auch, die Schulbauoffensive wird mit der HoWoG gemacht. Ist das für diesen Plan eventuell auch denkbar?
Das ist sicherlich, du sprichst jetzt so sogenannte Transaktionskredite an von landeseigenen Gesellschaften, das ist sicherlich denkbar. Was im Moment aber eher überlegt wird, ist, ob man nicht das Sondervermögen des Bundes für die Länder damit anzapft. Das sind ja 5,2 Milliarden für die nächsten 2 Jahre. Da gibt es jetzt ganz viele Begehrlichkeiten aus allen möglichen Ecken der Politik, was alles aus dem Sondervermögen bezahlt werden soll. Wird immer mehr, die Liste wird immer länger, aber die ZLB wäre eben eine klassische Investition. Also es würde schon passen und Frau Giffey, die Wirtschaftssenatorin, hat das auch schon mal ins Gespräch gebracht, dass man eventuell wirklich das Sondervermögen nutzen könnte. Und dann muss man, was die Finanzierung angeht, sicherlich wirklich überlegen, das wird mit Sicherheit, kann ich mir fast nicht vorstellen, kein Deal werden, wir zahlen jetzt auf einen Schlag 600 Millionen. Das wird, wenn dann, irgendeine Art von Finanzierung werden, die über 15, über 20, über 30 Jahre gestreckt wird. Und dann lässt es sich vielleicht schon wieder einfacher darstellen. In Jahresscheiben, die dann sehr viel kleiner sind als gleich dreistellige Millionensummen. Ich will noch auf einen Punkt ganz kurz raus. Der Alexanderplatz, städtebaulich, stadtentwicklungspolitisch, das wäre natürlich schon, dann spricht jetzt die persönliche Meinung von mir ein bisschen raus, weil ich da eben oft bin am Alexanderplatz, das wäre für mich eine Frischzellenkur für diesen Platz, wenn man das hinkriegen würde. Das würde ja auch ausstrahlen, so ein bisschen auf den Platz raus, wenn man jetzt in der AGB tagsüber im Sommer oder auch im Herbst jetzt in dieser Tage nochmal guckt, die Leute sind draußen, die Leute sitzen auf den Grünflächen davor.
In Liegestühlen, ja.
In Liegestühlen und arbeiten da und lesen da, da sind Rentnerinnen, Rentner da, da sind Studenten da, da sind Schüler da. All diese Menschen würden dann auf dem Alex kommen, da müsste man sich auch was überlegen, was man mit dem Alex macht, die Versiegelung möglicherweise auflockern. Und da gibt es wohl auch schon Pläne, die da ventiliert werden. Das könnte dem Alexanderplatz, finde ich, extrem gut tun, wenn das klappt.
Dann werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Boris, du bleibst für uns da auf jeden Fall dran und wir werden uns mit Sicherheit hier im Podcast auch nochmal über das Thema ZLB am Alexanderplatz unterhalten. Und du hast ja die beste Aussicht aufs Gelände. Du bist ja da in der Nähe. Falls sich da was tut, sagst du uns Bescheid.
Ich gucke da immer wieder hin.
Ja. Dankeschön.
Gerne.
Es gibt Gespräche.
So hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke diese Woche auf die Frage geantwortet, ob es denn stimmt, dass der chinesische Konzern Dreamy bald eine E-Auto-Fabrik in der Mark eröffnen wolle, um hier Elektroautos zu bauen, die angeblich sogar dem Luxusflitzer Bugatti Veyron Konkurrenz machen sollen. Sogar erste Entwürfe konnte man im Internet schon sehen. Angeblich war der Chef des Unternehmens auch Gast bei der jüngsten IFA im September hier in Berlin. Und da war er auch gleich, angeblich, auf Besichtigungstour in Brandenburg. Woidke sagte dazu wenig, aber genug. Er bestätigte nämlich nicht nur, dass an der Story etwas dran ist, sondern stellte auch gleich den Kontext her, in dem man diese Nachricht verstehen kann.
Wir haben in Brandenburg gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir, solange es ging, die Sachen gut vorbereitet haben und in Ruhe. Und öffentliche Berichterstattung ist häufig hilfreich, aber es gibt auch Situationen, da ist es nicht hilfreich.
Gemeint ist natürlich Tesla, der große wirtschaftspolitische Erfolg von Woltkes Vorgängerkabinett. Eingefädelt in monatelangen, streng geheimen Verhandlungen, bei denen wirklich gar nichts nach außen drang, bis dann alles unterschriftsreif war. Nicht so jetzt bei den Plänen von Dreamy, was in Woltkes Staatskanzlei sicherlich nicht unbedingt für Freude gesorgt haben dürfte. Umso mehr dafür in Fürstenwalde, wo man schon eine passende Fläche bereithält und laut Bürgermeister Matthias Rudolf vom BSW Freie Wähler dieser Ansiedlung sehr gut gebrauchen könnte. Wegen der Steuereinnahmen, der neuen Jobs und weil das helfen würde, die angekündigte Schließung des Werkes von Reifenhersteller Goodyear zu verkraften.
Was ich sagen kann, ist, Fürstenwalde ist bereit. Klar, Bürgerbeteiligung, die wird es geben. Ohne die kommt man ja auch dementsprechend nicht aus. Wir sind da auch weitestgehend transparent. Ist manchmal ein bisschen schwierig, mit welchen halbgaren Informationen agiert wird. Aber versuchen wir alles möglich.
Halbgare Infos. Ein Seitenhieb auf die Bürgerinitiativen, die jetzt schon mobil machen gegen das mögliche neue Werk, sowie eins gegen das Tesla-Werk. Und ohne die wir von diesen ganzen Dreamy-Plänen wohl auch bislang gar nichts gewusst hätten. Und da musste ich natürlich unbedingt nachfragen.
So, geht's los, ja?
Hallo, Herr Scheucht.
Hallo, Herr Scheucht, ja.
Nämlich bei Steffen Scheucht von der Bürgerinitiative Grünheide, die Dreamys Pläne nämlich als erste in Deutschland öffentlich gemacht haben. Herr Scheucht, lesen Sie eigentlich öfter Artikel über die Autoindustrie in chinesischen Fachzeitschriften?
Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir verfolgen die Wirtschaftspolitik vom Land Brandenburg und natürlich alles, was das Thema Tesla angesiedelt ist.
Aber wie sind Sie dann auf diesen Bericht über Dreamy und die möglichen Pläne für eine E-Auto-Fabrik in Brandenburg gestoßen? Denn veröffentlicht wurde diese Information ja erstmal tatsächlich nur in China.
Ja, also in der Tat, wir haben eine Anfrage bekommen an dem Sonntag vor unserer Pressemitteilung. Und ein befreundeter französischer Journalist, der auch in dieser Wasserbewegung aktiv ist in Frankreich, hat uns angefragt, wie wir zu diesen Plänen stehen. Und auf Rückfrage hat er uns dann die Links geschickt und daher wussten wir dann Bescheid, was eben da vorgesehen ist.
Wasserbewegung, Sie haben es angesprochen, das ist das große Thema bei der Tesla-Fabrik gewesen, richtig?
Ja, das ist ein großes Thema gewesen oder das zentrale Thema, weil natürlich durch Tesla massiver ökologischer Eingriff hier in der Region erfolgte.
Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das von diesem französischen Journalisten erfahren haben?
Ja, also wir haben selber erstmal recherchiert und haben das also bestätigt gefunden, haben noch weitere Quellen gefunden, also sowohl in chinesischen Medien, aber auch von Singapur und US-Medien und haben darauf basierend dann eine Pressemitteilung gemacht, wo wir auf diese Veröffentlichung hingewiesen haben. So, und für uns waren natürlich mehrere Aspekte schockierend. Zum einen, dass die betroffenen Bürger aus asiatischen Zeitungen erfahren müssen, was bei ihnen vor der Haustür passiert und die eigene Landesregierung nicht informiert. Und der zweite Aspekt war, dass ja auch der Chef des Unternehmens ja bereits hier in Deutschland war und offensichtlich auch eine Besichtigung von Flächen vorgenommen hat.
Wissen Sie denn inzwischen mehr, wo der eventuell gewesen sein könnte? Denn auch das ist ja noch unklar.
Ja, also wir wissen es natürlich nicht genau, aber wir verfolgen hier die Entwicklung in der Gesamtregion. Und es ging aus diesen Veröffentlichungen hervor, dass es in der Nähe der Tesla Gigafactory sein soll und auch, dass es sich um einen sehr großen Standortbedarf handelt, also 1,2 mal so groß wie Tesla. Und da kommt aus unserer Sicht eine Fläche in Frage, das ist bei Fürstenwalde, angrenzend zwischen der Autobahn A10, der Spree und der Landesstraße zwischen Fürstenwalde und Langewahl. Das sind etwa 430 Hektar. Die wird er jetzt auf eine Ansiedlung in Frage kommen können.
Jetzt hat sich der Bürgermeister von Fürstenwalde schon sehr erfreut darüber gezeigt, hat auch darauf verwiesen, dass in seiner Region zuletzt eher Arbeitsplätze abgebaut worden seien und hat vorgerechnet, was man da alles an Steuereinnahmen erwarten könnte. Der ist also eher positiv gestimmt, was diese Pläne angeht. Warum macht Ihnen dieser Plan von Dreamy Sorgen?
Also das Auftreten jetzt von dem Bürgermeister von Fürstenwalde gleicht ja dem Auftreten von Herrn Christiani in Grünheide, als dann die Tesla-Fabrik angekündigt wurde. Und wir sehen eben hier ganz klare Parallelen. Einmal diese Geheimniskrämerei an den Menschen vorbei, ohne ausreichende Bürgerbeteiligung. Und dann sehen wir natürlich auch diese diesen massiven Eingriff, diesen ökologischen Eingriff, das ist eine Fläche, die weitestgehend mit Hochwald bewachsen ist. Hier erfolgt auch schon eine Feststellung der Arten. Und wir haben hier auch seltene Arten jetzt auf diesem Gebiet vorliegen. Also auch da gibt es jetzt schon ökologische Bedenken. Und wir haben natürlich das Thema Wasser, was nicht von der Hand zu weisen ist. Die Fläche grenzt ja an die Spree. Und die Spree ist die natürliche Fernwasserleitung von Berlin. Und es verbietet sich eigentlich jeder Eingriff in dieses Flusssystem und in Zuleitungen und Zuführungen zu diesem Flusssystem. Und da gibt es auch ausreichende wissenschaftliche Betrachtung dazu, insbesondere auch das Spreewasser-N-Projekt von der TU Berlin, was nachgewiesen hat, wie sensibel diese ganze Region ist. Also das wären die beiden ökologischen Aspekte, wo wir besonders drauf gucken. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wir haben immer wieder dieses Argument, Arbeitsplätze schaffen, Steuereinnahmen schaffen. Und wenn wir jetzt sehen, was bei Tesla passiert, wir haben Ende 2019 ungefähr eine Arbeitslosenquote gehabt im Landkreis Oder-Spree von 5,8%. Jetzt haben wir 6,7%. Das heißt, man kann das natürlich jetzt nicht nur mit Tesla erklären, da gibt es ja auch Entwicklungen in Eisenhüttenstadt und anderen Regionen. Das heißt, dieses Totschlagsargument, immer Arbeitsplätze schaffen, das allein reicht nicht. Dazu kommen die Steuereinnahmen. Wenn wir das jetzt bei Tesla sehen, Tesla zahlt so wenig wie möglich Steuern. Es geht das überwiegend jetzt über eine Schweizer Gesellschaft, sodass also Tesla ein massives Steuervermeidungskonzept fährt und es bleibt zu wenig hier im Land.
Was planen Sie denn jetzt, um eventuell diese Pläne in irgendeiner Form zu verhindern, zu verändern? Welche Möglichkeiten erwägen Sie?
Ja, der nächste Schritt ist jetzt, wir werden unsere Vernetzung weiter vorantreiben, eine Zusammenarbeit jetzt wie wir sie jetzt haben zwischen der BI Grünheide und der BI Spreetal. Wir werden auch jetzt in Kürze auch ein Vernetzungstreffen anbieten und jede BI in Berlin und Brandenburg, die Interesse hat teilzunehmen, die kann sich über unsere Webseiten, sowohl jetzt von Spreetal als auch Grünheide, können die sich melden. Wir würden dann auch auf die entsprechenden BIs zukommen, dass wir hier uns austauschen und gegen diese bürgerferne und ökologisch fehlgeleitete Industriepolitik von Brandenburg Front zu machen.
Dann, Herr Scheucht, werden wir das Ganze natürlich weiter verfolgen, auch sehr interessiert auf die weitere Entwicklung schauen, denn dieses Werk soll ja, so zumindest die Informationen, die wir bisher haben, schon 2027 die ersten Autos produzieren.
Ja, also das ist für uns auch sehr spannend, ob die Produktion dann hier stattfindet oder nur teilweise. Da warten wir mal ab. Wir sind ja auch noch da und wir werden auch aktiv werden.
Vielen Dank, Herr Scheucht.
Ich danke Ihnen.
Die Brandenburger Politik, das haben wir gehört, hält sich zu dieser ganzen Sache ziemlich bedeckt. Also haben wir im RBB bei den Experten der Branche nachgefragt, etwa bei Beatrix Keim vom Center of Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen. Dass Dreamy bislang vor allem Staubsauger herstellt, keine Autos, sei aus ihrer Sicht kein Grund, warum dieser Plan irgendwie abwegig sein soll.
Denn zum Beispiel Geely, die ja auch dann zum Beispiel Volvo gekauft haben, kamen eigentlich aus dem Kühlschrankbereich. Und auch viele der Unternehmen wie NIO, wie Li Auto sind eigentlich Firmen, die im Internetbereich mit Elektronikverkäufen ihr Geld gemacht haben.
Und auch ökonomisch mache der Gang nach Deutschland für das chinesische Unternehmen aktuell durchaus Sinn.
Der Markt ist mörderisch, das kann man nicht mehr anders sagen. Der Preiskampf treibt die Unternehmen wahrscheinlich sehr bald in den Ruin, beziehungsweise man kann hier überhaupt keinen Break-Even, wie man sagt, also dass man Gewinne erwirtschaftet, erreichen. Auf der anderen Seite gibt es noch nicht ausreichend günstige Fahrzeuge in Europa. Und insofern wird sich man sich gedacht haben, wenn es in China keinen Markt mehr gibt, dann gehen wir nach Europa, wo wir vielleicht als kleines Startup bessere Chancen haben.
Trotzdem übt sich Keim bei Prognosen in Zurückhaltung. Und ganz besonders skeptisch ist Deutschlands Autobranchenpapst schlechthin Ferdinand Dudenhöfer. Der sagte uns im RBB zu den Dreamy-Plänen das hier.
Das sind Riesenankündigungen. Man ist es gewohnt, zum Teil von Chinesen, dass viel angekündigt wird, dass groß geplant wird. Aber die Realität sieht dann öfter bescheiden aus. Das sind Blütenträume und viele Blütenträume gehen nicht in Erfüllung.
Wir bleiben dran und bleiben natürlich auch skeptisch. Wer weiß, ob es den E-Bugatti Made in Brandenburg jemals geben wird. Oder um es in der Sprache des Internets zu sagen, am Ende könnte es heißen, Wirtschaftsaufschwung bei Wish bestellt. Wir kommen zur Zahl der Woche, eine unserer neuen Rubriken in der Spreepolitik. Sie kennen es vielleicht aus der Ausgabe von letzter Woche. 35 lautet die Zahl, denn so alt wird der Brandenburger Landtag in diesen Tagen, 35 Jahre. Am 14. Oktober 1990 wählten die Brandenburgerinnen und Brandenburger in ihrem neu gegründeten Bundesland damals erstmals ihre Volksvertretung, frei und ohne Kontrolle des Staates, also anders als in der DDR. Doch das Jubiläum jetzt wurde unter der Woche mit, sagen wir mal, gemischten Gefühlen begangen, denn es hat sich vieles verändert in der jüngsten Vergangenheit im Brandenburger Politikgeschäft. Mein Kollege Thomas Bittner ist bei uns im RBB sowas wie der Politikhistoriker, jetzt bei mir im Podcast. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Thomas, vielleicht erstmal nochmal zur Einordnung. Was war diese Woche los in Sachen Jubiläum 35 Jahre Brandenburger Landtag?
Am 26. Oktober 1990 hat sich das Parlament konstituiert, die erste Sitzung damals gehabt. Im Oktober gibt es keine Parlamentssitzung in diesem Jahr, weil da sind Herbstferien. Und da hat man ganz pragmatisch den Termin des Feierns nach vorne gezogen und hat gesagt, wir feiern jetzt schon im September 35 Jahre Landtag. Und der Ministerpräsident, der da als Redner auch eingeplant war, der hat dann die ganze Veranstaltung auch ein bisschen umgewidmet und gesagt, ach, wenn wir über 35 Jahre reden, dann rede ich doch mal über 35 Jahre Land Brandenburg. Und so wurde es dann quasi aus einer parlamentarischen Veranstaltung, wir feiern unser Parlament, wurde es dann im Grunde zur Geburtstagsfeier des ganzen Landes. Aber so richtig zum Feiern zumute war kaum jemandem, denn es waren ja ein paar Elemente dabei, wo man schon Beklemmungen bekommen musste.
Und über die reden wir auch noch, aber wir wollen mit dir vorher nochmal zurückschauen, weil sich vielleicht viele auch in der Politikgeschichte Brandenburgs gar nicht so gut auskennen. Dieser Brandenburger Weg, über den in den 1990er Jahren gesprochen wurde, diese Konsensdemokratie, was war das eigentlich?
Das war der Versuch, gleich zu Beginn einen etwas anderen Politikstil zu wählen als den man aus der alten Bundesrepublik kannte. Also man hat die Opposition mit einbezogen. Ich habe mir mal das Wahlergebnis von 1990 angeguckt. Manfred Stolpe, der damals dann Ministerpräsident wurde, weil seine SPD die stärkste Kraft wurde, der hätte die Wahl gehabt. Er hätte mit der CDU zusammengehen können. Dann hätte er mehr als zwei Drittel der Sitze im Landtag gehabt. Da hätte er sehr viele Entscheidungen ganz locker mit SPD und CDU-Mehrheit durchsetzen können. Er hätte theoretisch auch mit der PDS zusammengehen. Nur das war natürlich undenkbar 1990, dass diejenigen, die bis 89 die Macht hatten, dann wieder in der Regierung sitzen. Das war also nicht denkbar. Manfred Stolpe hat sich entschieden für eine damals sehr komplizierte Konstellation. Eine Dreierkoalition, das gab es ja vorher eigentlich fast nicht. Und er hat gesagt, nein, ich möchte die Protagonisten dieses Herbstes der Wende mit bei mir haben. Also hat er das Bündnis 90 dazu geholt, dann hat es aber nicht gereicht. Und dann hat er noch die FDP dazu geholt. Und so wurde es eine Koalition, die man dann die erste Ampel nannte, weil das war ja ein bisschen grün, ein bisschen gelb und auch ein bisschen rot. Und dann hat man sich 5 Jahre aber eben auch verständigt mit der Opposition von PDS und CDU und hat viele Gesetze gemeinsam verabredet. 15 Gesetzentwürfe waren einstimmig von allen 5 Fraktionen eingebracht worden. Heute undenkbar. Das Hochschulgesetz, Brandenburg musste damit neu anfangen, neue Universitäten gründen in Frankfurt, in Cottbus, in Potsdam. Dafür brauchte man ein Hochschulgesetz. Das ist einstimmig verabschiedet worden im Landtag. Sowas nannte man dann den Brandenburger Weg, dass man sich 5 Jahre im Grunde einig war, alle im Landtag. Wir wollen dieses Land aufbauen. Wir müssen ja erstmal anfangen. Wir müssen ja erstmal Gemeinwesen gründen. Wir müssen ja Justiz aufbauen, Polizei, Hochschulwesen, Rundfunk. Der OAB wurde damals gegründet. Es musste ganz schnell gehen. Wir müssen ein Schulsystem machen. Wir müssen überlegen, was übernehmen wir von der alten Bundesrepublik. Wenn wir jetzt die Grundschule einführen, ist die 4 Jahre oder 6 Jahre? Man hat sich für 6 Jahre entschieden. Führen wir die Hauptschule ein? Nein, machen wir nicht. Machen wir Zensuren? Wie machen wir es mit Stasi-Überprüfung der Lehrer, Förderpolitik in der Wirtschaft, wo stecken wir jetzt eigentlich Geld rein, wo doch jetzt alles zusammenbricht. Das war ein Aufbruch, der dann, glaube ich, von allen 5 Fraktionen im Landtag getragen wurde.
Na, kommen wir zur heutigen Zeit. Auch heute wieder große Herausforderungen. Auch heute haben die Leute das Gefühl, es bricht irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwas weg. Es ist wieder unsicherer geworden. Es stellen sich wieder ganz große, elementare Fragen, von denen wir mal dachten, die seien doch eigentlich geklärt. Wie zum Beispiel die Frage, kann es jemals wieder Krieg in Europa geben? Wir dachten lange nein. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden, leider. Wäre so ein Politikstil wie damals, die große Konsensdemokratie, heute noch möglich?
schwierig, weil im Landtag, im Parlament sitzen jetzt Kräfte, die ganz oft nicht mehr viel miteinander anfangen können. Reden wir nicht drum rum, die AfD sitzt in diesem Parlament und ganz oft hat man das Gefühl, sie verabscheut das System, in dem dieses Parlament eine Rolle spielt. Und wie will man dann mit so einer Kraft zusammenarbeiten? Das zeigt sich, das ist schon sehr schwierig und ja, anders als damals, wo sozusagen dann diese deutsche Einheit mit der ganzen Wucht auch des Neuaufbaus und Abbruchs quasi auf das Land wirkte, sind es ja heute so diese ganzen globalen Krisen, die plötzlich dann aufs Land runterbrechen. Also sowas wie Klimawandel, Migration, Pandemie und jetzt Krieg. Das sind Dinge, die haben ja mit Brandenburg, mit Eberswalde, Eisenhüttenstadt oder Bernau ja im ersten Moment nicht so viel zu tun. Und das macht es dann auch ein bisschen schwierig.
Vor 35 Jahren diese Konsenspolitik, die damals gemacht wurde, dass man auch auf die Opposition zugegangen ist, hat ja auch vorausgesetzt, dass man miteinander ordentlich reden konnte im Parlament. Jetzt hatten wir diese Woche 35 Jahre Landtag, die Gedenkfeier dazu, auch die Geburtstagsfeier, wie du es selber beschrieben hast. Wie war denn da der Ton? Was hat sich da verändert?
Da hat sich viel verändert. Also klar, so eine Gedenkveranstaltung oder so eine Feierstunde, da werden staatsverantwortliche Reden gehalten. Aber da gibt es dann eben Beifall auch bei Themen, wo Konsens herrscht. Also wenn die Landtagspräsidentin sagt, wir hier im Parlament haben Verantwortung. Und diese Verantwortung muss sich auch in unserer Debattenkultur widerspiegeln. Da klatscht der ganze Saal. Eine Fraktion bleibt stumm. Klatscht kein Beifall, keine Hand rührt sich. Und wenn am Schluss dann ein Kinderchor im Saal ist und 3-4 Lieder singt und zum Schluss alle auffordert, wir singen jetzt die Ode an die Freude. Und alles stehen auf im Saal. Und die AfD bleibt sitzen und singt nicht mit. Bei einem Kinderchor, bei der Ode an die Freude, mit der Begründung später, wir hätten da lieber die deutsche Nationalhymne gesungen, die hätte dahin gepasst und nicht die sogenannte Europahymne. Da musste dann die Landtagspräsidentin sagen, Entschuldigung, das ist nicht die sogenannte Europahymne, das ist die Europahymne. Wenn man nicht mal Beethoven mitsingen kann, dann hat man sich eben auch aus einem Konsens verabschiedet. Und das waren so die Bilder oder Signale, die man an diesem Vormittag da am Mittwoch im Landtag erleben konnte.
Der Landtag steht ja heute in Potsdam mitten in der Stadt, man kennt das Gebäude. Du bist da auch regelmäßig? Klingst irgendwie nicht nach Feierlaune und du machst den Job auch als landespolitischer Korrespondent schon ganz schön lange.
Naja, wenn man tatsächlich, Dietmar Woidke sagte das in der Veranstaltung am Mittwoch, ja zum ersten Mal haben wir hier eine Partei im Landtag, die alle anderen Parteien als Feinde hat. Das stimmt nicht ganz, da hat er nicht recht. Wir hatten schon mal 10 Jahre die DVU nah an der NPD, die im Parlament saß mit 5-6 Abgeordneten. Aber die wurden damals auch komplett ignoriert. Die kamen auch ideologisch aus einer ganz anderen, ja, nationalsozialistischen Geschichte. Frontkämpfer-Geschichten wurden da erzählt. Die waren 10 Jahre da, hatten mal 5 und mal 6%. Und am Schluss hatten sie aber nur noch 1,2%. Die waren also dann sozusagen, hatten sich erledigt. Wir haben jetzt mit einer AfD eine Partei, die aus einem ganz anderen Impuls kam. Das war Euro, Migrationskrise, jetzt Ukraine-Krieg als Thema, zwischendurch auch noch Corona-Pandemie als Thema. Und aus dieser Stimmung ist die AfD so stark geworden und macht dieses Haus ja auch schwierig. Ich meine, wenn man sich die Debatten anhört, ja, erbärmlich, krank, korrupt sind immer die anderen. Das ist auch ein Tonfall im Haus. Es gab mir jetzt mal einen Vergleich. In den ersten 30 Jahren des Landtags Brandenburg gab es insgesamt 16 Ordnungsrufe der Präsidentin oder des Präsidenten. Allein in der letzten Wahlperiode, in den letzten 5 Jahren, gab es 77 Ordnungsrufe. Das ist der Ton im Landtag heute.
Und nur um das klarzumachen, gehen die Ordnungsrufe denn mehrheitlich dann auch an die AfD?
Mehrheitlich an die AfD, aber natürlich auch an diejenigen, die dann auch unflätig mit Nazi-Schweine zum Beispiel reagieren. Also das ist dann auf der anderen Seite auch ein Teil des traurigen Befundes, dass die Gegenseite, also wenn sich jetzt sozusagen AfD und die demokratischen, die etablierten Parteien streiten, dass die natürlich auch manchmal mit schwachen Argumenten auftreten.
Dann können wir nur hoffen, dass der 40. Geburtstag des Brandenburger Landtags etwas erfreulicher ist. Und den werden wir natürlich dann auch hier begleiten im RBB und dann hoffentlich auch in der Spreepolitik. Ich danke dir erstmal, Thomas, für diesen, ja, durchaus auch ernüchternden, aber eben auch notwendigen Beitrag hier im Podcast.
Gern, oder sollte ich vielleicht doch nicht sagen gern?
Wichtig auf jeden Fall war es.
Wichtig.
Ich danke dir für deine Zeit. So, zum Abschluss noch etwas zum Schmunzeln. Brauchen wir vermutlich auch nach dieser Folge. Es wird ja viel geredet, wenn der Tag lang ist, erst recht in der Politik. Aber seien wir ehrlich, vieles davon überhört man auch im Laufe einer Woche schon mal. Wir haben uns aber gedacht, nee, da gibt es Sachen, die überhören wir mal nicht. Die konservieren wir mal schön und servieren es hier in der Spreepolitik. Mein Kollege Thorsten Gabriel hat da mal was für Sie angerichtet.
Entschuldigung, dass ich jetzt lächle, aber...
Ja genau, Frau Spranger, warum denn gerade jetzt? Wissen Sie etwa, was kommt? Ach, die Innensenatoren wieder. Das muss doch alles seine Ordnung haben. Hat auch der Kai Wegner auf dem letzten CDU-Parteitag nochmal gesagt. Er ist da ganz seriös.
Ich habe von Anbeginn meiner Amtszeit als regierender Bürgermeister gesagt, dass ich ein Amtseid geschworen habe.
Ja.
Ein Amtsarzt, ein Amtsarzt, ja, der kommt dann auch.
Entschuldigung, dass ich jetzt lächle, aber okay.
Ja, jetzt war's okay, Frau Spranger. Oder Sie helfen dem Parteifreund Ratzer Lehmer kurz beim Beten. Bei dem klemmte nämlich diese Woche die Gebetsmühle. Hören Sie mal.
Deswegen sage ich auch schon fast gemellenbütartig, wir brauchen Regularien, wir brauchen Instrumente.
Instrumente? Ja, was denn? Posaune, Klavier, Geige? Da kann man nur gemählenbütartig darauf hinweisen, dass sich das Ganze auch rechnet. Also wir brauchen einen Dings, einen, na helfen Sie mal, Frau Bonde.
Also Nutzen-Kosten, einen Nusten-Kotzen-Index.
Nusten-Kotzen-Index, natürlich. Dank geht raus an die Verkehrssenatoren. So, jetzt aber genug gekotzt. Ach nein, halt, einen haben wir noch. Ist zwar noch ein bisschen hin bis zum Mauerfall-Geburtstag am 9. November, aber der CDU-Abgeordnete Danny Freimark, nun ja.
Sofern keine Anträge der Fraktion vorliegen, die sich zum Volksbegehren verhalten, werden wir lediglich eine Mitteilung an das Plenum abgeben über das ordnungsgemäße Durchführen des Verfahrens. Ich habe gerade einen Satz vorgelesen, den ich vorher nicht gelesen hatte. Das war so ein kurzer Schabowski-Moment für mich. Aber wir halten...
Wenn Sie nicht wissen sollten, wer Günter Schabowski war, googeln Sie mal, damit Sie dann auch sagen können.
Entschuldigung, dass ich jetzt lächle, aber okay.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss wie immer meine Podcast-Empfehlung, falls Sie von der Politik mal eine Pause brauchen und etwas Unterhaltsames suchen. Wie wäre es mit Serienmördern, Nackttänzerinnen, Hochstaplern, Panzerknackern, Bombenlegern und Gentleman-Gaunern? All das hat nämlich unser neuer RBB-Podcast Crime History. Jana Falkenstein und Florian Prokop tauchen gemeinsam mit Kriminalhistorikerin Regina Stürikow in die Archive von Polizei und Staatsanwaltschaft ab und erzählen wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg aus den 1920er und 1930er Jahren. Also perfekt für alle, die es kaum noch aushalten können bis zur nächsten und letzten Staffel von Babylon Berlin, die ja leider erst nächstes Jahr rauskommt. Crime History, immer sonntags, alle 14 Tage, unter anderem in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik, aber nicht nur dort, sondern inzwischen auch bei Spotify, Amazon Music, RTL Plus, Deezer und in der Inforadio App. Lassen Sie uns also gerne ein Abo da, dann verpassen Sie keine neue Folge. Bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.